Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es war 6:30 Uhr, Zeit für den Zwischenhalt auf dieser Seite. Heute lehrt dabei ist, ein Bibelliebhaber kann, und zwar einen richtigen. Der katholische Theologe Thomas Markus Meyer hat daheim über 100 Bibeln. Mehr über ihn in ein paar Minuten. Zuerst geht es jetzt ins Museum an eine spezielle Ausstellung. Buddha einmal anders, mit lockigem Bart, mit einem athletischen Körper und einem griechischen Gewand. Das kann man in der Ausstellung Buddhas Paradies im Museum Riedberg in Zürich sehen. Die Kunstobjekte von Pakistan sind die ältesten Buddha-Darstellungen, die es überhaupt gibt. Und ganz besonders an der Ausstellung, Blinde und Sehbehinderte können die Ausstellung nicht nur anschauen, sondern auch angreifen. Katrin Uelci hat eine Gruppe von Blinden und Sehbehinderten begleitet.
Die riesigen Ausstellungshallen befinden sich im zweiten Untergeschoss. Maja Bührer, Leiterin Kunstvermittlung vom Museum Riedberg, führt die Gruppe von Blinden und Sehenden zur ersten Figur.
Das Schöne an dieser Ausstellung ist, das ist das erste Mal, dass Objekte für Blinde und Sehbehinderte zur Verfügung gestellt werden, also dass sie sie ertasten dürfen. Alle diese Objekte sind auch in Brailleschrift beschriftet. Und das ist aber nur für sehbehinderte und blinde Menschen zugänglich. Alle anderen dürfen das nicht. Also sie haben da ein Privileg.
Sie verteilt, wie sie Händchen will. Statuen dürfen nur mit Händchen angelenkt werden.
Es hat hier zwei Schemeli, wo sie auch draufstehen können, auf der Seite und dann auch von der Seite die Figuren anfassen können.
Begleitpersonen führen die blinden Besucherinnen und Besucher zu den Kunstobjekten an. Der Herr Frey macht gerade den Anfang.
Gehen Sie mal zur obersten Stelle und fassen Sie mal vor allem ins Gesicht. Das darf man ja sonst auch nicht unbedingt.
Die deutlichen Ohrläppchen, die er immer hat, der Buddha. Sehr gut bearbeitet, also fein gegliedert und detailgetreu, scheint mir.
Ich glaube, dass ich Haare hier.
Ja, genau.
Ja. Und eine lange Ohre. Ja, den Augen, die Nase. Ja, ein bisschen Lächeln.
Die Statuen aus Gandhara sind die ältesten bekannten Buddha-Darstellungen. Es war das erste Mal, wo der Buddha in menschlicher Gestalt gezeigt worden ist. Vorher hat man ihn in Form von Symbol verehrt, erklärt Maja Bührer.
In früheren Jahren hat man den Buddha verehrt über die Wanderpfade, wo er sich bewegt hat. Dort ging man hin, Pilgerfahrten und so weiter. Dann hat man das Rad verehrt. Das ist ein Symbol, das für Buddha steht, weil das Rad bedeutet das Rad der Wiedergeburten. Dann hat man verehrt den Bodhibaum, also den Baum der Erleuchtung, wo er in der Meditation seine Erleuchtung fand. Oder man hat seine Fußabdrücke verehrt. Man hat auch seine Reliquien verehrt. Das waren Elemente, wie man Buddha verehrte, aber es gab noch keine figürlichen Darstellungen.
Die Buddha-Statuen aus Pakistan zeigen die ältesten, vielleicht aber auch die ungewöhnlichsten Darstellungen. Das ertastet Frau Tenbergen.
Das ist ganz anders. Ist das ein Bart, oder?
Ja.
Ja. Ein Buddha mit Bart. Ja, so ein ganz langer, gedrehter, der Arme. Auch die Art, wie er sitzt, ist ganz anders. Ja, toll.
Der ist ja nackt. Jetzt muss ich raten, ist das Buddha oder nicht? Ich glaube, nein.
Die Maja Bührer fragt nach, nachdem alle die Statue betastet oder angeschaut haben.
Herr Frey hat immer wieder gesagt, ist es jetzt ein Buddha oder ist es kein Buddha? Was denken Sie?
Ich bin immer noch im Zweifel, aber ich denke, es ist keiner. Es ist kein Buddha. Er ist nackt und sonst hat er immer eine Schärpe oder etwas über das Gewand. Dann die Ohren sind nicht so typisch Buddha, oder? Und oben da diese Haarlocke oder Knopf, hat mir nicht so richtig gepasst. Aber das war, vielleicht ist es doch das Zeichen für Buddha.
Ja, also mir ist natürlich der Bart sofort aufgefallen. Den finde ich auch eher ungewöhnlich, weil ich eher nur asiatische oder japanische und indische Buddhas kenne.
Sie haben auch ganz stark reagiert, Frau Chung.
Er wie ein normaler Mensch, weil er hat Bart so.
Die Buddha-Darstellung irritiert. Sie zeigt das griechisch-hellenistische antike Ideal, sagt Maya Bührer.
Es zeigt auch den Atlanten, einer der großen Götterfiguren. Und man spürt, dass die Präsenz ist nach außen gerichtet, ist auf uns zugerichtet. Der Körper ist sehr naturalistisch gebaut. Wenn wir uns nachher mit anderen Skulpturen beschäftigen, die zum Buddhismus gehören, sehen wir, dass dort eigentlich mehr die Erkenntnis, das Innere im Vordergrund steht und darum nicht der Körper in einer so realistischen, naturalistischen Weise in Erscheinung tritt.
Der Alexander der Grosse hat die griechischen und römischen Einflüsse mit nach Gandhara gebracht, in Grenzregion vom heutigen Pakistan und Afghanistan. Erst später haben dann Kushana-Fürsten aus Zentralasien die asiatischen Einflüsse mitgebracht. Es geht weiter zum nächsten Objekt. Insgesamt dürfen 11 Statuen ertastet werden.
Ein Beitrag von der Katrin Uelci. Die Ausstellung «Buddhas Paradies» im Museum Riedberg in Zürich die geht noch bis zum 3. Januar. Gruppen mit blinden und sehbehinderten Besuchern müssen sich für eine Spezialfeierung anmelden. Das heisst, im Zwischenhalt sind wir jetzt zu Gast zu Obergöss im Kanton Solothurn. Und zwar beim katholisch-Theologen und Erwachsenenbildner Thomas Markus Meyer, ein passionierter Bibelsammler, der über 100 verschiedene Ausgaben von der Bibel bei sich daheim hat. Da hat es zum Beispiel Übersetzungen drunter, Nachdrucke aus dem Mittelalter, aber auch ganz viel modern illustrierte Prachtausgaben. Judith Wipfler hat Thomas Markus Meyer besucht und ihn noch gefragt, wie und wenn er denn darauf gekommen ist, die Bibel anzusammeln.
Angefangen hat es eigentlich, dass ich mal ein Krippenspiel in Schwarzenburg geschrieben habe, der so ein bisschen gespielt hat rund um die Eseln an der Krippe. Und jetzt gibt's doch die Stelle im Ersten Testament, wo der Saul auf der Suche nach seinen Eseln ist und er findet die Eseln nicht, aber er findet quasi oder er wird entdeckt und wird zum König gemacht. Und wir können sagen, Saul auf der Suche nach den Eselinnen findet eine neue Lebensaufgabe. Und dann habe ich das so als Kulisse nachher gesucht, wo ist der Saul auf der Suche nach den Eseln. Und habe so wirklich Stunden, Tage geschneugt und gesucht und es gibt praktisch keine Darstellung in der ganzen biblischen Illustrationsgeschichte. Das Interessante ist, es gibt eine einzige Darstellung, gibt's. Die habe ich jetzt hier an die Wand hergehängt. Aus der Wenzelsbibel, da habe ich erst Jahre später nachher entdeckt, wo man jetzt hier die zwei sieht. Eben der Esel sieht man nicht, weil den suchen sie ja. Im Hintergrund ist dann der Samuel, der wird sauber, der Saul. Aber eben die ganze Geschichte, die Eselsuche, hat mir eine Art Wiederfinger reingenommen, weil da habe ich verschiedene Illustrationen oder Bilder entdeckt und habe dann angefangen, auch einfach bedeutende Bibel-Illustrationen zu sammeln.
Und da habt ihr gerade eine ganze Wand voller Bibeln und Bilderbibeln. Was zeichnet denn die bebilderten, die illustrierten Bibeln denn so aus?
Und da gibt es natürlich zweierlei. Das sind Kunstbücher, wo man die biblischen Geschichten illustriert hat. Da gibt es sehr schöne Sachen. Es gibt natürlich auch Faksimiles von wichtigen Bibeln. Und dann gibt es immer auch Künstler, die die Illustrationen zu der Bibel beigesteuert haben. Die sind sehr kostspielig, sie sind sehr teuer. Gibt man dann eben irgendeine Dalí-Bibel raus oder eine 100-Wasser-Bibel und die sind dann amigs recht teuer. Und das Traurige dann kommt immer, dass man irgendeine billige Übersetzung nimmt, wenn man dann schon so ein teures Buch kauft. Aber da haben sie natürlich den Hang, einfach die jetzt nehmen, wo sie keine Tantiemen zahlen müssen, Gebühr irgend für einen Übersetzer.
Eine ganz bekannte, schöne ist ja auch die von Marc Chagall.
Ja, Marc Chagall können wir jetzt schauen. Da hat's, von Marc Chagall gibt es natürlich verschiedene Bibeln. Und das sind so die typischen Bibeln, die hat nicht er gemacht, sondern nur hat der Verlag probiert, anhand von Chagall noch ein bisschen Geld zu verdienen. Jetzt bös gesagt. Also es gibt mehr als eine Chagall-Bibel. Und der Unterschied dazu ist nachher vielleicht eben jetzt, wenn ich jetzt die nehme, da hat wirklich der Dalí gesagt, ich tue eine Bibel illustrieren. Und hat eigentlich in einer sehr kleinen Auflage, hat er nachher die Bilder gemalt, extra für die Bibel und hat dann die drei da. Von daher, und die sind dann auch nummeriert, so Ausgaben, und sind dann wirklich, ich kann mir die nur leisten, wenn sie jemand nicht mehr will und man sie nachher ein antiquarisch kann ersteigern. Es gibt dann auch Kirchen, die das manchmal im Auftrag geben. Das ist eben die Dopsi, das ist die letzte, wenn ich mich richtig habe, ja, das ist die letzte Lutherbibel, die wirklich eine, das sieht man so aus, auf irgendwie 1930er oder 40er.
Ja, das ist eine Frakturschrift, ja, und so schwarz-weiß und so.
Also wo einfach quasi die nochmal einen Auftrag gegeben haben, in einem Künstler jetzt neue Bilder im Holzschnitt zu machen, oder? Und das gibt es heute eigentlich kaum mehr, dass er Kirchen einen Auftrag gibt, ein Buch zu illustrieren oder so. Oder Kirchen als Kultur- und Kunst-Kreativinstitution. Das ist ein bisschen verloren gegangen.
Das kostet eben auch Geld.
Ja.
Darf ich noch etwas fragen zum Dalí, zu dieser grossen, roten, schweren Bibel? Hat der Künstler selber überlegt, zu welchen Szenen von der Bibel, zu welchen Geschichten er will etwas malen? Würde ja heissen, dass er selber quasi die ganze Bibel müsste kennen, um dann auszulesen, zu was will ich eigentlich malen?
Also gerade bei der Dalí-Bibel merkt man das schon, dass es zum Teil bei den Propheten oder bei anderen Büchern Stellen, wo man nachher nicht unbedingt haben kann, oder wo man wirklich merkt, er hat Bibelstellen illustriert, die speziell sind. Und das Spannende, denke mir nachher amigs einfach auch so der Zugang. Es gibt eins, wo man nachher quasi Gott als Schöpfer wie aus der Sicht vom Mensch sieht. Also man sieht der grosse Fuss, die Fussstapfen von Gott und das so von unten nur. Also einfach ein Perspektivenwechsel, wo er sich eindenkt, wie könnte so ein Adam, wenn er in den Himmel anschaut, die andere Welt oder die andere Macht spüren. Ja, wo man dann sich die Frage stellen, nimmt jetzt hier das Bild die Idee auf, dass wir von Gott nur die Spuren sehen? Oder in dieser Wenzelsbibel, die ich vorhin gesagt habe, wo ich die Darstellung gefunden habe, von der Eselssuche, das ist eine von diesen wenigen ganz hübschen Darstellungen im Mittelalter drin, wo man wirklich eine Stelle illustriert, wo man schon wenig sieht. Nämlich der Mose, wenn er Gott sieht, sieht er Gott ja von hinten, oder? Und dann sehen wir ihn wirklich quasi die Rückseite, Tor von hinten, so als Darstellung, dass man eben Gott gar nicht könnte darstellen. Oder dass wir immer nur einen Abglanz sehen. Und das ist ja das Verrückte bei Bibelillustrationen, wenn man jetzt die ganze Tradition vom Umgang mit dem Bild oder allenfalls auch mit der Aussage aus dem Ersten Testament, dass man sich keine Bilder machen soll. Wie gehen der Künstler um mit dem Zwiespalt, das Undarstellbare gleich probieren darzustellen? Und dort, denkt es mir, manchmal braucht man eine Art auch wie manchmal einen neuen Blick. Also das heisst, dass ich mehr darf in das Bild hineinlesen, als was der Künstler vielleicht wollte. Oder sogar das Gegenteil daraus herauslesen, weil einfach die Theologie heute mehr weiss. Ein frappantes Beispiel, die berühmteste Bibel von der Schweiz, ist heute in London, in der National Library. Das ist die Bibel von Moutier Grandval. Und da hat es mal ein Faksimile gegeben, wenn man die Bilder anschaut, dass man sie wirklich nur, wenn sie ganz grosse Richtung sieht.
Dazu muss man sagen, das ist auch wieder eine mittelalterliche Bibel und das sind jetzt ganz vielfach vergrößerte Ausgaben, natürlich eine Faksimile-Ausgabe. Und da kann man dann die ganz kleinen, winzigen Details, die wunderbaren Maler vom Mittelalter gemacht haben in diesen Büchern, kann man dann eben viel, viel genauer sehen.
Das Bild hier. Ein Thema, wo wir heute wirklich feinfühlig werden dazu, wie ist das Verhältnis vom Ersten Testament und vom Neuen Testament. Und da gibt es ja eine Stelle, wo so quasi beschrieben wird, wie ein Schleier auf den Augen von Moses liegt, wo man quasi erst jetzt dank dem Neuen Testament könnte verstehen. Historisch gesehen, theologisch gesehen, würde ich meinen, ist es gerade umgekehrt. Und da sehen wir jetzt die vier Evangelisten-Symbole. Meistens sind die, hocken die ja in den vier Ecken inne. Und da sind sie rechts und links, oben und unten. Und dann sieht man so quasi im Kreuzungspunkt von den Evangelisten. Und im Kreuzungspunkt ist quasi der Moses. Also, das ist für mich gerade das Gegenteil von dem, was man früher so hat wollen darstellen, kann man in diesem Bild auch sehen. Also, im Zentrum von den Evangelien werden wir eigentlich auf den Moses gewesen, auf die Tora gewesen. Und er ist auch hier so dargestellt. Wenn das Tuch wegkommt, könnte man auch das Gefühl haben, er tut selber das Tuch schwungvoll wegnehmen. Und die Evangelisten-Symbol, die das Tuch im Mund haben, kann man dann sagen, der Mose gibt denen noch ziemlich viel zu catchen, oder? Also sie haben da noch etwas zu tun. Und ich finde das eine schöne Darstellung, wo jetzt noch mehr drinnen ist, als was der Künstler ursprünglich aussagen wollte. Um was es geht jetzt im Dialog zwischen dem Ersten und dem Neuen Testament.
Der hat uns gerade die Künstler vorgestellt, wie Theologen, wie so eine Bibelillustration auch Kommentar kann sein zur Bibel, eine Auslegung von der Bibel. Der Thomas Markus Meyer sind ja auch Bibelausleger und Erwachsenenbildner. Braucht ihr solche Bibelbilder denn auch in euren Bibelkurs?
Schon. Das eine ist, die Kunstgeschichtler sagen, man sieht nur, was man weiss. Also wenn man ein Bild anschaut und auf gewisse Details gar nicht hingewiesen wird oder nicht erklärt bekommt, dann überschaut man so Sachen einfach. Und von daher arbeite ich schon auch mit Bildern. In den Bibelkursen natürlich arbeiten wir vor allem mit dem Text. Und manchmal ist es dort noch fast wichtiger, dass dort die Leute ihre Bilder ein bisschen mal umlehren oder vergessen. Weil häufig haben wir ja die biblischen Geschichten nur der Spur noch im Kopf, wenn man sie als Kind erzählt bekommt und sieht gar nicht so detailliert, wie ist jetzt wirklich die Literatur, also wie ist der Text aufgebaut, wie sind die Wörter gewählt und was steht überhaupt im Text und was nicht, was ist quasi nur meine Vorstellung, oder? Von daher geht es dort manchmal, wenn es nicht explizit ein Kurs ist zum Thema Bibelbilder, geht es manchmal auch darum, ein bisschen aufzuräumen und wie einen Bildersturm zu machen, damit der Kopf mal ausgelüftet ist und man mit dem Text neue Bilder kann quasi entwickeln.
Im Titel von dieser Sendung, Thomas Markus Meyer, haben wir euch ja Bibelliebhaber genannt. Sind ihr einverstanden mit dem Titel?
Schon. Das war ja einfach quasi ein Hobby, das mir der Irmu nicht genommen hat auf der Suche nach gewissen Darstellungen, wo ich dann gemerkt habe, wie spannend die ganze Welt von der Bibeldarstellungen ist. Aber was mir jetzt natürlich als jemand, der berufsmässig immer wieder mit der Bibel arbeitet, der vor allem fasziniert, sind natürlich Texte. Also die Bibel als ein inspiriertes literarisches Buch und dort dann wirklich auch diesen Texten nachzugehen, mit Übersetzungen verschiedenen auseinanderzusetzen. Das ist wirklich spannend, weil, so wie ich gesagt habe, manchmal die Leute wie ein Bild müssen verlieren, um nachher wieder offen und leer zu werden für das, was einem eigentlich im Text begegnet, viel gelesene Stellen plötzlich wieder neu anzuschauen.
Und was dem Thomas Markus Meyer da so alles überraschend begegnet ist in seinen verschiedenen Bibeln, genau von dem erzählt er in der Sendung Perspektiven, morgen Morgam, 8:30 auf DRS 2. Auch das eine Sendung von der Judith Wipfler, aber morgen Morgam, 8:30. Und übrigens, im Verlauf von dem Jahr sind auf DRS 2 4 Perspektiven-Sendungen zur Heiligen Schrift ausgestrahlt worden. Eine über die indische Mythoserzählung Bhagavad Gita, so, jetzt habe ich es richtig gesagt. Eine über den Pali-Kanon, die Lehrrede vom Buddha. Eine über den Koran und eine aber über den Besuch beim Bibelsammler Thomas Markus Meyer. Die 4 Sendungen, die sind auf einer Doppel-CD erhaltlich. Bestellen kann die Werktags unter der Telefonnummer 0848 840 800 oder über das Internet radiokiosk.ch. So eine CD kostet 40 Franken. Nochmal 0848 840 800 oder im Internet radiokiosk.ch. Und jetzt gehen wir ins Wallis, genauer auf Saas Fee, zu der Glocke von der katholischen Kirche Herz Jesu. Ab dem 19. Jahrhundert ist der Tourismus in die Schweizer Berge gekommen. Feriengäste haben die Alpen, Ischi Berge gesehen und erleben. Zu der Zeit hat euch das Walliser Dorf Saas Fee einen richtigen Boom erlebt. Saas Fee als eine Art Sonnenterrasse auf 1800 Meter über Meer, rundum Lerchenwälder unterhalb vom Gletscher. 1881 sind die ersten Hotelgäste auf Saas Fee gekommen und hat das Dorf nämlich dann schon als eine der schönsten Perlen der Alpenwelt angepriesen. Ruhig sei es, Saas Fee hat ein deutscher Wintergast vor ca. 80 Jahren um einen Kollegen in einem Brief geschrieben: «Nun habe ich einen herrlichen Flecken Erde entdeckt, der unbeschreiblich schön ist, aber bitte sage das nicht weiter, denn sonst wird Saas Fee bald überlaufen sein.» Aus dem stillen Saas Fee ist inzwischen der weltbekannt autofreie Ferienort mit über 800'000 Übernachtungen pro Jahr geworden. Kirchlich hat Saas Fee über Jahrhunderte zur Talpfarrei gekehrt. Erst 1893 ist Saas Fee eine eigene Pfarrei geworden. Die ursprüngliche Pfarrkirche aus den 1890er Jahren war später zu klein. Um 1960 hat man darum die neue Herz-Jesu-Kirche gebaut. Innerkirche voll und farbenfrohe Feisterrüffe, eine Bildserie aus der Bergpredigt. Im Freisteh- und Turm von der katholischen Kirche Saas Fee hat es seit 1963 5 Rütschi-Glocken, wo Salve Regina-Motiv drauf ist. Auf der grossen Herz-Jesu-Glocke steht: Christus siegt, Christus ist König, Christus herrscht. Das sind die Glocken von der katholischen Kirche von Saas Fee.
Thank you.
Die Glocke von der Kirche von Saas-Fee.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.